Es klingt fast ein wenig abgedroschen, aber von allen Serien ist die Ausfahrt des Monats immer noch mein absoluter Liebling hier in diesem Podcast. Das liegt schlicht und einfach daran, dass ihr uns jeden Monat mit so unterschiedlichen Geschichten versorgt, dass es für uns jedes Mal extrem schwer ist, eine davon auszuwählen. Und dann merken wir immer wieder bei den Aufnahmen dann, eigentlich hat wirklich jede Geschichte so ihre ganz eigene Besonderheit.
Dieses Mal geht es um eine sehr lange Ausfahrt, denn Benny ist mit seiner Familie 3 Monate in Deutschland, Dänemark und Schweden unterwegs gewesen. Gerolf wäre jetzt vermutlich neidisch, denn mit dabei waren ein Stufentandem und ein Gravelbike mit Anhänger. Die beiden Kinder sind 1 Jahr und 6 Jahre alt gewesen. Sprechen wir doch mit Benny über die Route, die 3 Monate auf dem Rad und seine Erfahrung zum Reisen mit kleinen Kindern. Hallo Benny.
Hi.
3 Monate mit Familie komplett raus, von Nürnberg bis Helsingborg und zurück. Das klingt nach einem lang gehegten Traum.
Ja, natürlich. Also wir haben das schon länger geplant, also eine längere Reise. Unsere große Tochter kommt ja dieses Jahr in die Schule und deswegen ist das auch die letzte Möglichkeit gewesen, sowas zu machen. Genau. Und das ist so ein bisschen in der Corona-Zeit gewachsen und war ein Jahr lang Vorbereitung und jetzt ist es auch schon rum. Das ist ein bisschen verrückt, ja.
Und warum habt ihr davon geträumt? Also träumt ja jetzt nicht jeder davon.
Ach so, also dass wir einfach mal rauskommen. Ich meine, du hast in der Elternzeit, ist es eigentlich die einzige Möglichkeit, vor allem mit Kindern, dass du mal länger rauskommst. Und da wir mittlerweile kein Auto mehr haben, war das halt auch klar, dass das ohne Auto passieren wird. Und wir haben vor 2 Jahren schon mal eine Woche gemacht mit dem Kind. Und das war eigentlich, ja, für uns eigentlich die entspannteste Art zu reisen. Und dann war ich die Überlegung, wir fahren jetzt mal länger. Ja, dass wir auf Deutschland gekommen sind, also unser erster Plan war nicht, erst ein bisschen in den Süden zu fahren. Jetzt hat sich aber so ein bisschen Erfahrung gemacht mit unserer Kleintochter, dass es halt vielleicht nicht schlecht ist, wenn die Infrastruktur, was so medizinische Geschichten angeht, ganz gut ist und man vielleicht auch in den Krankenhäusern Deutsch oder Englisch spricht. Deswegen haben wir uns beschlossen, wir bleiben in Deutschland. Und das war eigentlich genau richtig.
Und ihr seid aber noch ein bisschen über Deutschland dann hinaus. Also du hast auch gesagt, da kommen wir vielleicht noch auf die Route dann später, aber 1 Jahr habt ihr euch darauf vorbereitet. Das klingt schon auch lange.
Ja, es ist, also, wie du schon sagtest, ist ja unsere kleine Tochter 1 Jahr. Ja? Das heißt, wir konnten nicht so viel üben. Ne? Also ich bin mit meiner großen Tochter ein bisschen gefahren, aber als 4-köpfige Familie sind wir prinzipiell noch nie gefahren. Das heißt, wir mussten halt vieles so im Kopf durchdenken, was wir nicht praktisch prüfen konnten. Ja, also die Routenplanung war tatsächlich gar nicht so lang. Das ging eigentlich relativ schnell. Aber ja, das Ganze drumherum, es sind ja viele Fragen, die du dir stellst, wo du nicht weißt, keine Ahnung, wie schlafen die Kinder? Also vor allem ein 1-jähriges Kind hat ja andere Anforderungen als ein 6-jähriges Kind. Ein 6-jähriges Kind steckst du einfach in den Schlafsack. Für ein 1-jähriges Kind ist das schon schwieriger, ne? Man muss das schon überlegen. Dann, wie transportierst du die? Wir hatten eigentlich bei unserem ersten Kind nur so einen 2-rädrigen Anhänger, also der klassische Thule-Anhänger. Sind aber schon bei unseren ersten Radreisen da öfter mal so an Probleme gestoßen, weil die Radwegqualität oder die Waldwegqualität ist da meistens gar nicht richtig für ausreichend, dass du so ein kleines Kind dann über eine Schotterpiste mitfahren kannst, also mit diesen Anhängern. Also haben wir uns andere Anhänger angeguckt. Also es war ein langes Prozedere, das mit Sicherheit nicht so lange hätte dauern müssen, wenn wir es praktisch hätten vorher üben können, ja.
Na gut, das ging ja tatsächlich in dem Fall nicht. Hast du ja ganz gut beschrieben, das war ja gerade erst da sozusagen, das zweite Kind. Aber du hast auch im Vorfeld schon geschrieben gehabt, dass du dir mehr Informationen zum Reisen mit Kindern gewünscht hättest, vor allen Dingen mit kleinen Kindern. Was wären denn das so für Infos gewesen, wo du jetzt zum Beispiel Antritthörerinnen und Antritthörern sagen kannst, hey, das ist easy?
Naja, es gibt, ich habe eben schon gemeint, also das Schlafen im Zelt ist tatsächlich so eine Information. Das hat vor allem meine Frau Kopfzerbrechen bereitet, vor allem weil wir ja schon im April losgefahren sind. Da ist es noch nicht so warm und da wird es auch nachts mal, hatten wir auch unter 5 Grad. Und es hat sich aber gezeigt, dass es eigentlich, also wir hatten so einen, man sagt ja bei Babys auch so Schlafsack, aber ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem erwachsenen Schlafsack. Und meine Frau hat tatsächlich dann mit dem Schlafsack offen so als Decke noch mit ihr drüber geschlafen. Das hat gut funktioniert. Dann die Transportsache habe ich besprochen. Da sind wir tatsächlich, das haben wir sogar von einer anderen Familie, die auf YouTube Videos postet. und da draußen dran veröffentlichen die. Die hatten so einen einachsigen Anhänger, Tuterrain. Also der ist bekannt eigentlich. Der hat eine relativ gute Federung.
Ja, den haben wir auf jeden Fall schon mal besprochen. Oder der war hier schon mal Thema, ja.
Ja, der hat uns an vielen Stellen eigentlich auch das Leben gerettet, so ungefähr. Also, beziehungsweise vom Schieben bewahrt. Also in manchen Ländern, in Bundesländern sind die Radwege, ist die Radwegqualität eigentlich mehr so Singletrail-Niveau, haben wir festgestellt. Dann, wie ernähren wir ein Kind? Also das ist jetzt wiederum das Problem bei unserer 6-jährigen Tochter, die hat dann schon genauere Vorstellungen, was sie so essen möchte und es ist eigentlich nicht so viel. Ne?
Da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, weil ich habe ein bisschen recherchiert und habe gesehen, er benutzt den gleichen Campingkocher, den ich und mein Partner benutzen.
Okay.
Und der ist jetzt ja auch nicht so riesig und ich habe zwar keine Kinder, aber ich weiß, dass Kinder auch manchmal nicht so gerne was essen, wo gegebenenfalls was Grünes drin liegt oder hauptsächlich nur Spaghetti und wie man das mit dem kleinen Gepäck und 2 Kindern mit unterschiedlichen Ernährungsbedürfnissen macht.
Ja, das ist auch, da habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht und ich habe tatsächlich im Winter bei uns auf dem Balkon angefangen, mit diesem Kocher Rezepte zu kochen.
Sehr gut.
Ja, war kompletter Quatsch. Also tatsächlich hat sich auf der Reise herausgestellt, ich habe gar nicht die Zeit. Also es war so überraschend, wie wenig Zeit wir dann doch hatten. Das heißt, wenn wir am Zeltplatz ankamen, war eigentlich dann meistens schon, wir wollen jetzt bitte auch bald was essen. Was dazu geführt hat, dass wir relativ viel Nudeln mit meistens tatsächlich fertigen Soßen gegessen haben. Die Kinder gerne auch mal ohne Soße. Blanke Nudeln und zum Frühstück gab es meistens Müsli. Das hat aber gut funktioniert. Niemand hat Mangelerscheinungen. Wir haben relativ viel Obst gegessen. Ja.
Ist es vielleicht auch so, dass man da im Vorfeld dann denkt, du hast es ja ganz schön beschrieben, ich finde das ein super Bild, wie du auf dem Balkon im Winter irgendwie so Sachen vorkochst.
Ja, finde ich auch mega.
Ist es dann so, dass wenn man draußen ist, ist es eigentlich auch wurscht, man hat Hunger und will irgendwas essen und auch bei den Kindern?
Ja, eben. Ich meine, zu Hause kocht man natürlich ein bisschen aufwendiger, ne? Aber und das habe ich mir eigentlich, ich habe mir da auch Equipment gekauft. Ich hatte ein anständiges Kochmesser, das campingtauglich ist, das heißt, dass man einklappen kann, das darf man zwar nicht führen, aber da habe ich es mal drauf ankommen lassen. Ja, man hat eben keine Zeit zum Kochen, also ausführlich zu kochen. Das heißt, am besten machst du schnell die Nudeln, das dauert ja auch schon, also vor allem, du hast ja beschrieben, dass du in dem gleichen Campingkocher, das dauert ein bisschen, bis der auf Temperatur ist. Das heißt, bis die Nudeln gekocht sind, sind eh schon 20 Minuten rum. Dann habe ich den mit Spiritus, da bist du wieder begrenzt. Nach einer halben Stunde ist im Groben der Spiritus alle. Das heißt, du hast...
Genau, da muss man das Ding wieder auffüllen.
Ja, genau. Und wenn man da ein bisschen Schiss hat und vor allem Kinder um sich rum hat, dann will man das eigentlich auch nicht. Das heißt, du musst in einer halben Stunde eigentlich mit dem Kochen fertig sein. Und ja, es gibt eine relativ gute Auswahl an fertigen Soßen, die man kaufen kann. Und die sind auch von der Qualität gar nicht so schlecht.
Na. Und was mich ja beruhigt, ist, ihr habt keine Skorbut- oder Mangelerscheinungen.
Ja.
Das klingt doch ganz gut. Aber ihr seid auch über Deutschland hinausgefahren, ne? Also wir haben die Route, die ihr sehen dürfen. Ihr seid bis nach Dänemark, seid auch rüber nach Schweden, Südschweden habt ihr mitgemacht. Also beschreibt mal die Route, wo seid ihr denn lang?
Also wir sind von tatsächlich Fürth, aber ich sage meistens Nürnberg, weil das kann man besser zuordnen. Ne? Also Fürth ist praktisch das schöne Stadtviertel von Nürnberg. Und damit habe ich jetzt beide beleidigt.
Ich wollte gerade sagen, da hast du jetzt ganz elegant beide steht. Ja, aber ja, schön. Hm.
Sind wir Richtung Coburg gefahren, also durch Bamberg, dann kurz vor Coburg abgebogen in den Frankenwald. Da gibt es dann diesen bekannten Rennweg. Weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Da sind wir nach Probstzeller in Thüringen rübergefahren. Dann an der Saale entlang.
Ach, du meinst den Rennsteig,
genau, ja. Das war's.
Ja, den kennst
du. Ja, genau. Wir haben auch so ein bisschen, wie heißt das, grüne Bandweg gemacht. Das war eine absolute Katastrophe.
Ah, auch spannend.
Mit vollbepackten Rädern, dafür ist er nicht tauglich, ja.
Nee, das ist
er
nicht.
Also,
ja,
das war, da konnten wir viel laufen und,
auch
ja,
schön.
Naja. Und dann durch Thüringen ein bisschen durch, Krimmetschau, nach dann Sachsen, über Freiberg, Freital, Dresden, ja, dann bis Zittau. In Zittau haben wir tatsächlich Verwandtschaft und haben deswegen dort erstmal eine Woche Pause gemacht. Dann sind wir den Neiße-Oder-Radweg, ich glaube, man bezeichnet ihn dann umgekehrt, ja, aber eigentlich fährt man zuerst von dort aus auf der Neiße, dann auf der Oder. Ja, im Endeffekt über Frankfurt-Oder bis zum Oderbruch und zum Oderhaff, dann auf Usedom. Da haben wir auch mal Pausentage verbracht, dann rüber nach Greifswald, über Greifswald nach Rügen. Von Rügen gibt es eine Katamaran-Schnellverbindung nach Trelleborg in Schweden. Also wir haben es tatsächlich umgekehrt gemacht. Wir sind erst nach Schweden und dann nach Dänemark gefahren. Da sind wir dann die Küste am Öresund hochgefahren, über Malmö nach Helsingborg. Von Helsingborg fährt eine Fähre nach Helsinga. Das ist, glaube ich, die engste Stelle so am Öresund. Da fährt man 10 Minuten rüber, ist auch recht günstig eigentlich. Und dann habe ich mir meinen Traum erfüllt und wir sind mal nach Kopenhagen gefahren mit dem Fahrrad. Genau, am Öresund wieder runter. Dann mussten wir es ein bisschen beschleunigen, kann ich dann später noch was erzählen, weil es einfach keine deutschsprachigen Kinder gab. Ja, und das war dann für unsere große Tochter ein bisschen ein Problem. Deswegen mussten wir die Strecke ein bisschen abkürzen, sind dann auf Fehmarn übergesetzt. Dann über Land nach Bremerhaven, die Weser runter nach Bremen. Von Bremen über Osnabrück nach Münster ins Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet auf den Main gefahren und dann den Main runter bis Wiesbaden. Dann sind wir dem Main gefolgt und über den Taubertal-Radweg nach Hause gefahren.
In den schönen Vorort von Lemberg.
Ja, alles gut.
Also es klingt wirklich nach einer fantastischen Route.
Ja, ich finde es auch toll.
Ja, also da waren viele Orte dabei, wo ich auch schon im Urlaub war und so. Deutschsprachige Kinder, hat sich deine größere Tochter oder eure gelangweilt dann oder was?
Ja, ne, man hat gemerkt, also nicht gelangweilt. Es waren halt viel schwedische und dänische Kinder und die haben schon gespielt, aber du merkst einfach, also meine Tochter redet gerne viel. Und die braucht es, dass sie kommuniziert. Und du hast einfach gemerkt, okay, da fehlt dir jetzt langsam was. Also wir haben auf dieser Reise in Dänemark ein deutsches Kind getroffen. Und da ist das, hast du gemerkt, wie das Kind aufblüht wieder. Also und für uns war es dort landschaftlich toll. Aber du kannst natürlich, kannst deine Tochter, also gelitten hat sie nicht. Aber sie hat sich natürlich dann schon ein bisschen gelangweilt. Deswegen haben wir, ich weiß gar nicht, es geht so ein Eurovelo am Öresund runter und der nimmt so noch eine Insel noch mit, die wir dann ausgelassen haben und haben es dann ein bisschen beschleunigt. Genau.
Ja, aber das lässt sich ja vielleicht verknusen, ne? So eine Insel ist vielleicht.
Ja, naja, dadurch muss man dann halt mehr so Bundesstraße fahren, was jetzt trotzdem in Dänemark wesentlich angenehmer ist als in Deutschland. Aber es war natürlich dann landschaftlich nicht ganz so schön, aber es war okay, ja. Ja.
Wie lang war denn so eine Tour im Durchschnitt? Wie viele Kilometer seid ihr am Tag gefahren? Weil ihr hattet ja auch viel Gepäck. Also da wärt ihr wahrscheinlich nicht 100 Kilometer gefahren, tipp ich mal.
Nee, das war aber nicht wegen dem Gepäck, sondern wegen den Kindern. Ich meine, du kannst so ein einjähriges Kind, kannst du halt nicht 8 Stunden im Fahrrad hinter dir hocken lassen. Also tatsächlich, ja, 3-4 Stunden sind wir gefahren. Also davon haben wir so geguckt, dass der erste Teil der Tour mit dem Mittagsschlaf von Helen zusammenfallen. Dann haben wir eine Mittagspause meistens auf einem Spielplatz gemacht. Und dann sind wir nochmal eine Stunde gefahren. Das heißt, kilometermäßig kann ich es gar nicht sagen. War natürlich, ist mehr von den Höhenmetern abhängig. Aber mehr als 50 Kilometer war unangenehm. Das haben wir ein paar Mal gemacht, wenn es sich nicht vermeiden ließ, weil die Zeltplatzdichte ist manchmal nicht so, wie man sich's wünscht. Aber so bis 50 Kilometer ging das ganz gut.
Na, du hast ja jetzt schon ein paar Herausforderungen erwähnt, die euch bei der Reise begegnet sind. Was ist denn so die größte Herausforderung oder wo du im Nachhinein sagst, das würde ich anders machen diesmal?
Das ist eine gute Frage. Was würden wir anders machen?
Dänisch lernen mit den Kindern. Nee.
Ja,
stimmt, das Kind auf den Dänischkurs schicken vorher.
Ja. Ja, also was ich anders machen würde, wir haben vor allem am Anfang den Fehler gemacht, unserer Tour, dass wir haben die Tour, also wir, im Prinzip haben wir zum Beispiel unseren ersten Teil bis Zittau haben wir komplett durchgeplant. Und das führt aber für uns dazu, oder hat für uns dazu geführt, dass wir dann im Prinzip halt, ja, eigentlich durchgefahren sind. Wir haben keine Pausentage gemacht und man war so in einem Rhythmus drin, dass man da durchkommen muss und
ihr habt das so abgearbeitet.
Genau, das ist das richtige Wort. Ja. Und das haben wir tatsächlich an der Oder auch noch so gemacht, mit mehr Pausentage. Und danach haben wir eigentlich nur noch 3-4 Tage vorgeplant. Und selbst das war schon meiner Meinung nach manchmal zu viel. Dadurch ist halt, nimmt man sich manchmal auch so die Spontanität, wenn man an einem schönen Zeltplatz ist, dass man dort einfach bleibt. diesen Fehler haben wir gemacht. Das würde ich anders machen. Wir haben es jetzt auch zum Schluss ein bisschen anders gemacht.
Ist vielleicht auch so ein typisches Ding, ich sag mal, für ein 2 Wochen oder vielleicht auch 3 Wochen Urlaub ist es, glaube ich, total sinnvoll, das so zu machen. Aber wenn man 3 Monate unterwegs ist, ist es wahrscheinlich wirklich dann kontraproduktiv.
Ich nehme den Rat mal mit. Ich plane eine größere Reise nächstes Jahr im Frühling. Und da nehme ich den Rat mit, auch wenn wir nicht mit dem Fahrrad fahren, und plane nicht alles vor. Das klingt total logisch, was du gerade erklärst.
Ja, wir hatten relativ viel Gepäck, das habe ich schon gesagt. Aber wir haben da eigentlich auch überlegt, es ist so richtig. Meine Kochutensilien habe ich dann zum Teil tatsächlich zwischendrin zurückgeschickt. Ja, das, also vor allem die ganzen Gewürze. Also ich hatte Gewürze und Sojasauce und Essig. Und also ich hatte eigentlich dann nur noch am Schluss Öl und Essig dabei, falls wir uns mal einen Salat machen. Aber tatsächlich ist es auch so, dass du einen fertigen Salat ganz auch in Supermärkten kaufen kannst. Ja, und auch das spart Zeit. Das ist meistens ganz okay. Also und sonst, was ein bisschen in Deutschland Problem ist, man ist nicht so auf Radfahrer ausgelegt. Also oder keine Radfahrer mit so Komplettausstattung. Das heißt, wir hatten halt keine Stühle dabei. Das wäre gepäckmäßig nicht drin gewesen. Und da hatten wir in Deutschland tatsächlich öfter das Problem, dass wir uns nicht richtig hinsetzen konnten. Ich wüsste aber auch nicht, wie man das anders machen könnte tatsächlich. Es gibt vom ADFC gibt es so ein Bed and Bike, heißt es, so eine Auszeichnung. Da sind auch manchmal Zeltplätze mit prämiert oder. Das hilft oft, weil die sind natürlich auf Radfahrer ausgelegt.
Das heißt, da fehlt es wirklich oft an einer Bank oder einer Sitzgelegenheit.
Schon. Also vor allem an der Ostsee ist uns das aufgefallen. Da ist man eigentlich auch auf Tagesgäste gar nicht so ausgelegt. Das hilft aber auch vorher mal zu fragen am Telefon. Ja, und manchmal hat man dann doch eine Auswahl und kann sich dann für einen Zeltplatz entscheiden, der die Möglichkeit hat, dass man sich da mal hinsetzen kann. Also zum Kochen brauchst du nun mal einen Platz, ja. In Dänemark und Schweden war das ja ein ganz anderes Bild. Also hier in Dänemark hatten die immer einen Innenraum, wo man sich hinsetzen konnte. Und die hatten eigentlich auch immer einen Kinderstuhl. War so ein Problem, was ansonsten hast du ein einjähriges Kind halt auf dem Schoß hocken. Beim Abendessen ist das nicht ganz so entspannt. Ja.
Das heißt, das Klischee, dass die Skandinavier kinderfreundlicher sind, das hat sich da auch bewahrheitet?
Ja, in der Ausstellung noch, weil die sind vor allem camperfreundlicher, würde ich mal sagen. Ja, also Also kinderfreundlich auch, sie haben die Kinderstühle, die gab es überall. Es gibt Innenräume. Ich meine, wir hatten auf unserer Fahrt mit dem Wetter Glück, aber was ist, wenn es regnet, ne? Wir hatten ein größeres Zelt dabei, aber da hockst du vielleicht auch nicht länger. Und in Schweden und Dänemark hätten wir halt immer einen Innenraum gehabt, die waren voll ausgestattet. Da standen sogar Fernseher rum und viele Spiele. Und das war ein toller Aspekt von Schweden und Dänemark. Das war dann fast schon ein Kulturschock, wie wir nach Deutschland gekommen sind, ehrlich gesagt.
Das glaube ich, ja. Wir fragen ja in der Ausfahrt des Monats auch immer so ein bisschen nach dem besonderen Moment auf der Reise. Ich glaube, das ist bei 3 Monaten wahrscheinlich schwer, aber gibt es so ein Bild oder so eine Szene, die bei dir hängen geblieben ist?
Viele. Nee, also an der Oder war es der Oderbruch, der war wirklich schön.
Da geht mein Brandenburger Herz natürlich auf, ja. Ja.
Das war dann, da hatten wir auch gutes Wetter, das erste Mal richtig, und das war natürlich toll. Als ich durch Tschechien gefahren bin, wir sind so ein kleines Stück durch Tschechien gefahren, beziehungsweise das bin tatsächlich nur ich gefahren, weil meine Familie krank war. Da bin ich durch wunderschöne Schluchten gefahren. Ne? In Schweden das Stevensklint, das ist relativ bekannt, ist so ein Cliff. Und tatsächlich Münster.
Münster.
Dann freut sich jetzt auch noch mein westfälisches Herz.
Also Münster war für mich das schönere Kopenhagen vom Radverkehr her, und ich weiß, da werde ich jetzt einige vom Kopf stoßen, aber für mich war Kopenhagen eine große Enttäuschung, und in Münster hat es mir dafür sehr gut gefallen.
Was war für dich so enttäuschend an Kopenhagen?
Ich weiß nicht, ob ihr mal in diesem Podcast diese Formel Glück ist Ereignis minus Erwartung aufgestellt habt oder ob ich das woanders mal gehört habe.
Ah, es kommt mir auch bekannt vor, ja.
Ich hatte sehr große Erwartungen. Ja, ja. Ich meine, hier wird Kopenhagen immer als das...
Der Fixstern, ja.
Da, wenn du wissen willst, wie Radverkehr funktioniert, dann fährst du nach Kopenhagen. Und für mich hat Kopenhagen eine sehr, sehr schicke und schöne Antwort, die aber trotzdem irgendwie falsch ist. Weil ich glaube, in Innenstädten muss das Auto einfach raus. Das war so mein Gefühl, das ich dort hatte. Man ist gleichberechtigter in Kopenhagen und es ist eine tolle Infrastruktur. Und man hat überall Radwege und die sind auch meistens abgetrennt. Ich war dann allerdings auch als Fußgänger unterwegs und fand es anstrengend, weil es, finde ich, oft zu Lasten von Fußgängern geht. Ja. Das war mein, das muss nicht jeder teilen, aber mein Gefühl war eigentlich, wenn hier jetzt die Autos weg wären und mehr Platz für Fahrräder wären, wäre es eigentlich besser. Ja.
Und war das in Münster besser oder hast du von Münster weniger erwartet?
Münster war, finde ich, anders, weil dann oft an vielen Stellen war der Fahrradverkehr, was zumindest dort, wo wir gefahren sind, halt unabhängig vom Autoverkehr geführt. In Kopenhagen war das, zumindest dort, wo wir gefahren sind, ja meistens so, dass du links und rechts der Straße halt einen super tollen Radweg hattest. Oder manchmal auch gar nicht so toll, aber es ist zumindest einer da und man weiß immer, wo man ist. Aber ich hatte, das war übrigens in Schweden ähnlich, dass der Radverkehr einfach auf anderen Wegen und unabhängig vom Autoverkehr gefahren sind. Das hatten wir eben in Münster, hatte ich das an vielen Stellen auch, wo es mir ganz gut gefallen hat. Vielleicht liegt es aber auch dran, dass ich das Münster irgendwie meinen deutschen Vorstellungen oder dass ich als Deutscher damit besser zurechtgekommen bin, ich weiß es nicht, das kann ich nicht sagen. Aber irgendwie hat es uns zumindest sehr, sehr gut gefallen.
Ja, ist ein spannender Eindruck auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch. Also ich kenne Münster, aber den Vergleich finde ich auf jeden Fall spannend. Was, glaube ich, auch andere Eltern, die das jetzt hören, spannend finden würden, wenn du vielleicht noch ein paar Tipps hast, was sollte man anderen Eltern raten, die was Ähnliches planen, auch vielleicht in kleineren Umfang für ein langes Wochenende oder für eine Woche? Du hast ja auch gesagt, ihr habt irgendwie mal mit einer Woche angefangen, als ihr noch zu dritt wart. Welchen Rat hättest du da für andere Eltern? Außer jetzt vielleicht die Gewürze gleich zu Hause zu lassen oder sowas.
Was ich jedem ans Herz legen kann, der vielleicht länger fährt, ist tatsächlich ein einachsiger Anhänger mit guter Federung. Da gibt es ja nicht nur den Tuterin, es gibt auch aus Tschechien ein anderes Modell, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Wir haben es getestet, für uns hat der Tuterin besser gefallen. Nehmt euch Zeit. Und was für uns ein bisschen überraschend war, ist halt tatsächlich, ist das Anstrengen. Also es klingt ein bisschen negativ, ist nicht die Radtour an sich. Ne? So, wenn man normalerweise allein unterwegs ist und seine 8 Stunden fährt, denkt man, okay, jetzt ist Abend. Das hat jetzt trinke ich mein Bier und dann geht's ins Bett. Und das hast du natürlich mit Kindern nicht. Eigentlich ist das Entspannendste des Tages, ist halt die Radtour. Und danach wollen die aber auch ihren Spaß haben. Ne?
Ja, genau. Macht Sinn. Also kenne ich von meinen Patenkindern, das ist dann, geht das weiter.
Ja. Nee, und viel Spielplätze und vor allem das mit den Zeltplätzen, so schrecklich sie manchmal auch sind in Deutschland, hat sich bewährt, weil dort trifft man eben Kinder, andere Kinder. Also es war auf unserer ersten Reise, sind wir mehr in Unterkünften gefahren, da trifft man eher selten Kinder. Auf Zeltplätzen gibt es meistens Spielplätze und meistens sind da auch andere Familien oder zumindest die Großeltern mit Kindern und dann geht's ab. Ja, das war ganz gut für uns. Genau, nicht so weit vorausplanen, das hatte ich ja auch schon gesagt. Und, ach ja, das gibt es jetzt am Brandenburger Herz ein bisschen Stich. Man muss Essen ein bisschen vorplanen. Also das ist uns in Brandenburg tatsächlich passiert, also dass wir dann auch mal mehrere Tage keine Einkaufsmöglichkeit in der Nähe hatten und Umwege waren immer ein bisschen schwierig, ne? Also große Umwege. Aber es hilft dann oft, dann Bauernhöfe mal anzurufen. Das haben wir tatsächlich dann einmal gemacht, weil es war sonntags, es war Männertag und wir hatten nichts mehr zu essen und wir haben dann Bauernhöfe abtelefoniert, ob sie was zu essen haben und sind dann dorthin gefahren. Also das, ja, beißt sich so ein bisschen mit nicht so viel Planen, ne? Aber andererseits gibt es auch immer irgendwie eine Lösung.
Ja, das heißt ja nicht umsonst, nehmt Essen mit, es geht nach Brandenburg.
Ich wollte es jetzt nicht zitieren. Ja. Ja.
Benny und seine Familie waren unterwegs mit einem Stufentandem, einem Gravelbike, 2 Kindern über, ja, ich sag's jetzt mal so, den Osten Deutschlands hoch nach Schweden, dann über den Öresund rüber nach Dänemark, wieder zurück über den Westen Deutschlands, über ja, den Norden, Bremen und dann übers Ruhrgebiet zurück, über Köln und so, Frankfurt, zurück nach in den Vorort, wollte ich sagen, von Nürnberg. Und wir sagen sehr vielen Dank für diese Einblicke und für die Ideen und Gedanken und interessanterweise auch zu den teilweise ja anderen Wahrnehmungen von Kopenhagen und Münster, die wir hier manchmal ja auch genau andersrum schon diskutiert haben, im Fahrradpodcast Antritt. Danke für die Reise und danke für die Schilderung.
Danke.
Ich danke euch.